NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Wir finden in Missionssammlungen auch Objekte, die wir aus heutiger Perspektive Missionstrophäen nennen würden. Das wiederum sind dann oftmals Objekte, die mit religiösen Praktiken verbunden sind und die deswegen in die Sammlungen aufgenommen wurden, um sie quasi als Missionserfolg zu sammeln.
Heute wird langsam klar, warum sie gesammelt haben, auch als Kampf gegen eine Kultur, die sie unbedingt zerstören wollten.
Ich persönlich bin kein fürchterlich spiritueller Mensch, aber die Tatsache, dass ich aus Sicht mancher Kulturen ja eben nicht 30.000 Objekte, sondern 30.000 Seelen, 30.000 Wesenheiten verwalte, das nötigt mir natürlich auch einen anderen Respekt gegenüber dieser Sammlung ab.
Stimmen von Ethnologen und Historikern haben wir da gerade gehört über das zweifelhafte Erbe der Mission. Denn mehrere tausende Gegenstände, die Missionare vor mehr als 100 Jahren aus Missionsgebieten in Asien, Afrika und Südamerika nach Deutschland gebracht haben, die lagern heute in Depots oder werden in Museen ausgestellt.
Doch die Sicht auf diese Gegenstände hat sich radikal verändert. Wurden die religiösen Amulette oder Masken einst als Beweise für die vermeintliche Überlegenheit des christlichen Glaubens gegenüber der Religion der Indigenen präsentiert, blickt man heute doch anders, ja sensibler darauf. Viele Gegenstände werden gewissermaßen mit den Augen der indigenen Priester als geheimnisvolle, heilige Subjekte betrachtet, denen man mit Respekt begegnen sollte.
In dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft, da fragen wir nach, welche Konsequenzen das hat. Also muss man nun im Museum religiöse Zeremonien zu Ehren dieser spirituellen Subjekte feiern? Dürfen diese Gegenstände nicht mehr in Kartons und Schubladen archiviert werden? Und was ist mit der möglichen Rückgabe dieser Gegenstände, einst die so bezeichnete Beute der Mission? Und was passiert mit den zigtausenden Gegenständen in den Missionssammlungen, wenn keiner sich mehr darum kümmert? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in dieser Folge nachgehen. Im Studio sind Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach. Als ich mich jetzt mit dem Thema befasst habe, hat mich das schon überrascht. Wie viele Gegenstände die Missionare, also grob gesagt in der Kernzeit zwischen 1850 und 1914, aus den Missionsgebieten nach Deutschland geholt haben. Das waren Alltagsgegenstände, also wie beispielsweise Bestecke, Geschirr, Werkzeug. Das waren aber auch religiös bedeutende Kunstwerke, wie zum Beispiel Masken oder Figuren. Und viele davon waren und sind bis heute in den Augen der einheimischen Priester mit Gottheiten oder Geistern beseelt.
Heute, da lagern diese Kultobjekte in den Sammlungen der evangelischen und katholischen Missionen und vieles davon ist mittlerweile fast in Vergessenheit geraten oder es lagert was in Depots von Museen oder wird auch dort ausgestellt. Michael, du warst für diese Folge in Lübeck bei Lars Frühsorge. Er ist der Leiter der Lübecker Sammlung Kulturen der Welt. Und er verfügt zwar über kein eigenes Museum mehr, präsentiert aber Teile der Sammlung in Sonderausstellungen. Und du hast ihn bei einem Gang durchs Magazin begleitet.
Die völkerkundliche Sammlung lagert im alten Zeughaus der Stadt Lübeck, also direkt beim Dom. Mit Lars Frühsorge mache ich mich auf den Weg in die Tiefen des Depots.
Das ist unser kleiner Fotoraum. Also wenn neue Objekte ins Museum kommen, dann werden die hier erst einmal aufgenommen. Und hier ist dann der eigentliche Depotbereich.
Hier im Depot lagern insgesamt 30.000 Gegenstände. Wir wollen uns, so hatten wir es vorher abgesprochen, vor allem jene Dinge anschauen, die religiös konnotiert sind.
Wir können diesen Schrank mal öffnen. Hier sehen Sie viele Gegenstände, die gar nicht unbedingt auf den ersten Blick sonderlich spektakulär sind. Zum Teil nur sehr grob beschnitzte Hölzer. Aber viele dieser Gegenstände sind auch Amulette, sind auch sehr abstrahierte Darstellungen von Gottheiten des sogenannten Voodoo-Glaubens, könnte man sagen, aus Ghana, aus Togo vor allen Dingen.
in erster Linie über den Lübecker Missionar Groth und den Bremer Missionar Karl Spies sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spirituelle Gegenstände aus Afrika auch nach Lübeck gekommen.
Häufig sind das Amulette, also Dinge, die ich am Körper getragen habe, um einen bestimmten Schutz zu haben. Es gibt Gegenstände, die der Abwehr von Krankheiten dienen sollten. Auch Gegenstände, was ich sehr ironisch finde, die quasi einen bösen Geist aufnehmen sollten, um ihn Menschen davon zu befreien. Und wenn so ein Gegenstand einen bösen Geist aufgenommen hätte und dann nimmt der Missionar ihn mit und trägt ihn nach Deutschland, dann ist der böse Geist in der Tat heute hier im Museum.
Das klingt ja ein bisschen geheimnisvoll und auch unheimlich.
Ja, das ist übrigens auch ein Grund, warum bestimmte spirituelle Gegenstände gar nicht zurückgefordert werden. Da sagen die traditionellen Religionsexperten der Ethnien, diese bösen Geister, die könnt ihr gern behalten. Aber auf das Thema der Rückgabe, da kommen wir später nochmal. Interessant finde ich, wie der Historiker und Museumspädagoge heute auf seine Sammlung blickt.
Ich persönlich bin kein fürchterlich spiritueller Mensch, aber die Tatsache, dass ich aus Sicht mancher Kulturen hier eben nicht 30.000 Objekte, sondern 30.000 Seelen, 30.000 Wesenheiten verwalte, das nötigt mir natürlich auch einen anderen Respekt gegenüber dieser Sammlung ab.
Wir gehen weiter durch die schmalen Gänge des Lübecker Depots mit den Seelen und Wesenheiten, wie sie Lars Frühsorge bezeichnet, die aber auch hier in Schränken, Schubladen und Kartons untergebracht sind.
Hier in diesem Schrank ist eins der berühmtesten Stücke unserer Sammlung. Es ist eine Reliquarfigur der Fang, die also in Zentralafrika leben. Für uns ist das ein attraktives, ästhetisches Kunstwerk, ein weltweit ziemlich einmaliges Stück.
Aber aus Gesprächen mit einer alten Frau der Ethnie der Fang erfuhr Lars Frühsorge von deren Sicht der Dinge. Denn die alte Dame wunderte sich.
Diese Figuren sind ein Telefon, um mit unseren Ahnen, um mit meiner Großmutter zu sprechen. Wozu braucht ein Museum in Deutschland ein Telefon, um mit unseren Ahnen zu sprechen?
Jetzt hört man ja immer wieder, dass in den Missionssammlungen und in den Depots von Museen auch noch sterbliche Überreste, also sogenannte Human Remains, lagern. Das können Schädel sein, Knochen, die manchmal bearbeitet wurden, oder auch Haare. Ist das in Lübeck eigentlich auch der Fall?
Ja, also Lars Frühsorge hat mir berichtet, dass es in der Lübecker Sammlung noch die sterblichen Überreste von 25 Menschen gibt. Zurzeit bemühe man sich, Kontakt zu Nachfahren aufzunehmen. In zwei Ländern, in Peru und Chile, sei das auch gelungen. Bei einem Toten der Ethnie der Selknam in Chile sei es aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, die sterblichen Überreste zurückzuführen. Doch die Nachkommen, die wollten jetzt auf keinen Fall, dass diese Gebeine ihres Ahnen weiter, ja, wie ein Objekt mit Inventarnummer im Lübecker Depot lagern.
Im Falle von Chile, im Falle der Selknam, war der Wunsch sogar, dass dieser Ahne, der hier sich in unserer Sammlung befand, auf einem Lübecker Friedhof beigesetzt wurde, sodass es heute das Grab eines Menschen aus Feuerland hier in Lübeck gibt. Das war eine große Freude für die Menschen. Ich kann guten Gewissens sagen, das war mit der schönste Tag meiner beruflichen, wissenschaftlichen Laufbahn, eben diese Beerdigung, weil man in diesem Moment es wirklich schafft, so eine kleine Sekunde lang ein Unrecht zu relativieren, ein Stück weit die Welt ja einen gerechteren Ort zu machen. Das ist ganz wichtig.
Es geht aber nicht nur um Schädel oder Gebeine, sondern beispielsweise auch um Haare. Der Leiter der Lübecker Sammlung Kulturen der Welt steht vor einem der Regale in seinem Depot und verweist auf einen Gegenstand, der von einem dunklen Tuch bedeckt wird.
Unter diesem Tuch verbirgt sich eine Rüstung von der Inselgruppe Kiribati. Sie ist aus Kokosfasern gemacht und man sieht ein schwarzes Material, was da reingenäht ist. Und dieses schwarze Material ist das Haar von Frauen. Also die Frauen der Adligen auf dieser Insel haben ihr eigenes Haar in solche Rüstung eingenäht, weil man glaubte, dass dann der Kämpfer unverwundbar wird. In diesem Sinne ist das also durchaus ein spirituelles Objekt, dass Haare sehr machtvoll sein können. Diese Vorstellung gibt es in vielen Kulturen.
Auch dieses Artefakt, so erzählt es mir Lars Frühsorge, wird nicht zurückgegeben.
Denn der Inselstaat Kiribati ist sehr stark vom Klimawandel betroffen. In wenigen Jahrzehnten wird es diese Insel vielleicht gar nicht mehr geben, weil sie sehr niedrig über dem Meeresspiegel liegt. Und darum haben die Menschen von Kiribati die deutschen Museen aufgefordert, diese Dinge zu bewahren. Sie gehen davon aus, dass die nächste, übernächste Generation keine Heimat im Sinne einer eigenen Insel mehr haben wird. Dann werden solche Objekte nötig sein, um Fragen zu beantworten. Wer sind wir? Woher kommen wir?
viele Menschen in Deutschland, da hat die Kolonialzeit ja kaum noch eine Bedeutung. Aber ihre Spuren, ihr Erbe, ist nicht nur in den ehemaligen deutschen Kolonialgebieten wie Namibia, Tansania, Kamerun, Togo oder Neuguinea zu spüren, sondern auch eben in Museen und Missionssammlungen ist diese Kolonial- und Missionsgeschichte noch sehr lebendig. Mit dem Ersten Weltkrieg, da endete die deutsche Kolonialzeit. Die ursprüngliche Missionstätigkeit hielt aber noch bis in die 1960er Jahre an. Zurückgeblieben sind hierzulande unter anderem die Missionssammlungen. Zu deren Hochzeiten waren es allein in Deutschland rund 80 katholische und 60 evangelische Sammlungen und dazu noch etliche private von Missionaren.
Missionsmuseen, wie es sie früher oft gab, die gibt es heute nur noch vereinzelt, wie etwa das bayerische St. Ottilien. Das hat mir Patrick Krüger berichtet. Er arbeitet am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien in Bochum.
In Deutschland sind die meisten Museen auch seit den 50er Jahren geschlossen worden. Also die meisten Sammlungen, die es mal gab und die heute als Sammlung, also die Artefakte noch existieren, die sind in den meisten Fällen eingelagert, teilweise wirklich in Kisten verpackt und irgendwo deponiert. Oder Missionssammlungen können eben auch als Hausdekoration einer Niederlassung eines Missionsordens dienen. Diese vielen Objekte, die da mit der Zeit zusammengetragen wurden, wenn man die in Gänze betrachtet, dann werden sie plötzlich für den Wissenschaftler zur Sammlung.
Und das ist ja ein wichtiger Punkt, denn man muss sich bewusst machen, dass ja die katholischen Orden vor erheblichen Problemen stehen. Denn ein massiver Rückgang der Ordensbrüder und auch Ordensschwestern hat eben dazu geführt, dass viele Klöster aufgegeben werden mussten und auch müssen.
Mit dem Niedergang der Mission war natürlich auch nicht mehr notwendig, Nachwuchs und Gelder zu requirieren. Das heißt, man hat die Missionssammlung am schlicht und ergreifend in der Zeit zwischen den 40er, 50er Jahren bis in die 70er Jahre ihre Notwendigkeit verloren. Und die meisten Missionsorden oder Missionsgesellschaften, die solche Museen betrieben haben, haben sie aus Kostengründen einfach geschlossen und haben sie eingelagert. Und da lagen sie dann in vielen Fällen bei den Missionsorden viele Jahrzehnte. Und heute sind wir in der Situation, dass die allermeisten, wir sprechen jetzt von den katholischen Missionsorden, dass diese Missionsorden stark überaltert sind. Das heißt, wir haben es im Grunde mit einem Rest von Missionsorden zu tun. Also dann hat man da plötzlich noch diese Sammlungen. Und die haben eigentlich keinen Nutzen mehr. Die sind lange Zeit vergessen gewesen. Jetzt tauchen sie wieder auf und man muss irgendwas damit machen. Und das ist für viele Missionsorden eine große Herausforderung. Aber es ist auf der Agenda, was gerade wichtig und aktuell im Alltag dieser Menschen ist, stehen die Missionssammlungen wirklich ganz weit unten.
Ja, man muss schon sagen, also weder die Orden noch die Kirche verfügen heute offenbar über entsprechende Gelderkapazitäten und ja auch nicht den Willen, die Sammlung zu übernehmen, zu katalogisieren und adäquat zu lagern.
Es ist leider vorgekommen, dass Sammlungen im Müll gelandet sind. Und es wird wahrscheinlich auch noch weiter vorkommen. Und wir gehen davon aus, dass es durchaus einige Fälle gab, wo Sammlungen, von denen wir nie irgendwas wussten, dass die einfach sang- und klanglos irgendwie verschwunden, entsorgt wurden, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat.
Heute fehlt oft das Geld und auch die Energie, die verbliebenen Missionssammlungen also zu bewahren. Viele drohen zu verschwinden. Jetzt findet man in den Missionssammlungen natürlich nicht nur Kunstschätze oder religiöse Unikate, aber es ist schon bitter, wenn vieles davon einfach verschwindet. Ja, gibt es denn da keine Rettungsoption?
Ja, also manche Sammlungen sind in den Besitz von staatlichen Museen übergegangen, wie beispielsweise die Sammlung der Basler Mission ins Museum der Kulturen in Basel oder auch die Herrnhuter Missionssammlung in die staatliche ethnografische Sammlung Sachsens.
Das Niedersächsische Landesmuseum in Hannover kooperiert ja auch mit Missionsgemeinschaften und deren Sammlungen, um eben diese zu erhalten. Michael, du warst im Depot des Landesmuseums in Hannover und hast dich dort mal umgeschaut.
Das Landesmuseum ist ja ein altehrwürdiges Gebäude, gelegen in der Nähe des neuen Rathauses und des Maschsees. Das Depot dagegen mit ca. 25.000 Objekten liegt in Hannover-Linden in einem Industriegebiet. Hier habe ich mich mit Mareike Späth verabredet.
Hallo.
Hallo. Kommen Sie rein.
Ja, danke.
Mareike Späth ist Ethnologin und postkoloniale Provenienzforscherin. Also sie untersucht, woher die einzelnen Objekte eigentlich stammen, die nun im Landesmuseum ausgestellt oder aber im Depot gelagert werden.
Wir sind hier im sogenannten großen Depot der Ethnologischen Sammlung. Großes Depot deswegen, weil es auch noch ein kleines Depot gibt.
Mhm. Genau. Kommen Sie mit.
Schon bald stehen wir vor religiös konnotierten Kunstwerken aus der Region Papua-Neuguinea, die das Landesmuseum übernommen hat, von den katholischen Hiltrupper Missionsschwestern und Brüdern vom Heiligsten Herzen Jesu als Dauerleihgabe. Der Hiltrupper Orden konnte, vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, seine Missionssammlung nicht mehr fachgerecht lagern und verwalten und hatte sich deshalb an das Niedersächsische Landesmuseum gewandt.
Wir sehen hier vor uns ein sehr großes Malangan-Schnitzbild aus Neuirland. Dieses Schnitzbild ist über Frau groß, würde ich sagen, also über 2 Meter in der Höhe. Und durch die Art, wie es gefertigt ist, nämlich eine Schnitzarbeit, die sehr filigran ist, deswegen wurde extra eine Kiste hier gefertigt, in der diese Figur stehen kann, in der sie auch gut gehalten wird, auch auf eine Art und Weise, dass die Farbe, die braune, rote und schwarz-weiße Farbe, möglichst wenig berührt wird in der Lagerungssituation, um da eben die möglichst unbeschädigt zu lassen, solange wie es geht.
Diese Malangan-Figuren stammen, wir haben es ja gerade gehört, aus Neuirland. Wo liegt das denn?
Das war mal eine deutsche Kolonie, liegt im Bismarck-Archipel und hieß früher mal Neumecklenburg, gelegen im westlichen Pazifik und gehört heute zu Papua-Neuguinea. Oft weiß man sehr wenig über die rituellen Gegenstände, die in Missionssammlungen oder in Museen lagern. Doch hier ist bekannt, dass diese Malangan-Figuren eine große Bedeutung bei der Trauerverarbeitung haben.
Also wenn Personen verstorben sind, werden von speziell dafür designierten Schnitzern, die in Schnitzerfamilien heranwachsen, solche Schnitzbilder speziell für die verstorbene Person gefertigt. Und die Bilder stehen dann während der Trauerzeremonien und während der Trauerzeit und begleiten sozusagen diesen Übergang der verstorbenen Person ins Jenseits.
Diese Malangan-Figuren, deren Herstellung Monate, ja teilweise jahrelang dauerte, hatten und haben eine wichtige Funktion. Sie dienen als Träger der Lebenskraft der verstorbenen Personen und durch ihren Verfall oder ihre Vernichtung soll eben diese Lebenskraft der Verstorbenen auf die Nachkommen übergehen. Dass die meisten Malangan-Figuren dem Verfall überlassen wurden, das machten sich allerdings dann Missionare und Sammler zunutze. Das hat mir Mareike Späth erzählt.
Das wurde aber durchaus dann von sammlungsinteressierten Personen auf eine Art und Weise interpretiert, zu sagen, na, die braucht man ja jetzt gar nicht mehr. Und wenn die da im Wald verfallen, dann können wir sie doch auch sozusagen für die Sammlung haben. Das wurde natürlich nicht von allen Leuten so gesehen, vor allem nicht von denen, die den Sinn dahinter verstanden haben, warum man diese Objekte eben quasi dem Wald wieder übergeben hat oder der Zersetzung übergeben hat.
Wussten denn die Missionare um die religiöse und rituelle Bedeutung dieser Figuren, wenn sie sie denn gefunden hatten?
Ja, das habe ich immer wieder in verschiedenen Missionskontexten erfahren, dass gerade Missionare ja zu den Experten der indigenen Religionen wurden. Also im Gegensatz zu den Vertretern der Kolonialmacht hatten sie intensiveren Kontakt zu Einheimischen. Ja, teilweise erlernten sie sogar deren Sprache. Und natürlich, so Mareike Späth, hatten sie auch aus missionarischen Gründen allein schon ein Interesse daran, die Religion der anderen zu verstehen.
Weil man hat natürlich sehr genau beobachtet und gewusst, dass es religiöse Praktiken gibt, die nicht christliche Praktiken sind und die aus Perspektive der christlichen Mission nicht mit dem Christentum vereinbar sind. Deswegen gab es ein großes Interesse, diese Praktiken erstens zu studieren, weil man wollte ja sozusagen das, gegen was man missionieren möchte, besser verstehen, um auch bessere Argumente finden zu können. Bisweilen ist schon auch dokumentiert, dass Missionare ganz bewusst ihre Kenntnisse über religiöse Praktiken dahingehend genutzt haben, dass sie versucht haben, die Botschaft des Christentums in Wörter, in Figuren oder in Sprache und in Bilder, die schon existieren im religiösen Bereich, zu verpacken oder zu erklären, um sozusagen klarer zu machen, was sie eigentlich mit dem Christentum meinten. Das heißt, diese Forschung, die man auf eine gewisse Art und Weise ethnologisch nennen könnte, war sehr zielgerichtet. Und das unterscheidet sie sehr stark von dem, was wir heute als ethnologische Forschung formulieren würden, die eben nicht ganz klar dieses Ziel hat, eine Religion zu verstehen, um sie durch eine andere zu ersetzen.
Und das ist ja durchaus ein Muster, das man weltweit antreffen kann, wenn beispielsweise eine Religion eine andere verdrängen will. Also man greift zum Beispiel auf Rituale, Zeremonien oder besondere Festtage zurück und versucht, diese dann im Sinne der neuen Religion umzuinterpretieren, einzuweben.
Genau. Und wenn das bei bestimmten Ritualgegenständen vielleicht nicht möglich ist, also eine Art Transfer ins Christentum, dann wurden die teilweise vernichtet oder aber eben mit nach Deutschland gebracht in die Missionssammlungen, aus denen dann wiederum Ausstellungen entstanden.
Wir finden in Missionssammlungen aber auch Objekte, die wir aus heutiger Perspektive Missionstrophäen nennen würden. Das wiederum sind dann oftmals oder fast ausschließlich Objekte, die mit religiösen Praktiken verbunden sind und die deswegen in die Sammlungen aufgenommen wurden, um sie quasi als Missionserfolg zu sammeln. Also zu sagen, das sind Statuen vielleicht, die eine bestimmte Rolle gespielt haben in religiösen Praktiken, und dadurch, dass sie jetzt eben vor Ort nicht mehr verwendet wurden, sind sie ein Beweis dafür, dass eine Person konvertiert ist oder dass man eben die damit verbundenen Götter oder Jenseitsvorstellungen ganz physisch bändigen und in die Sammlung überführen konnte, sodass sie vor Ort nicht mehr aktiv sind. Und das wiederum wurde dann hier dem Publikum gezeigt als Beweis. Also erstens, die Mission ist begründet. Dort gibt es Vorstellungen, denen wir sozusagen als Mission entgegentreten wollen und müssen mit unserem Missionsgedanken. Und es ist dann auch geglückt. Das war mit ein Grund. Missionssammlungen zusammenstellen war auch ein Gedanke, hier für die Mission zu werben. Also sie wurden dann gezeigt, es wurden Ausstellungen gemacht, damit wurde für das Missionsprojekt geworben und auch Spenden eingesammelt. Also die Gründe sind da sozusagen sehr unterschiedlich.
Wenn wir heute in die Missionssammlungen oder auch Museumsdepots schauen, dann wissen selbst Ethnologinnen oft nicht, welchen möglicherweise religiösen Hintergrund diese Dinge einmal hatten. Mareike Späth blickt vor einem Regal auf Schilde, die auf den ersten Blick als Abwehrwaffen gedient haben, und auch auf Holzstöcke, mit denen man Wurzeln aus der Erde geholt hat. Doch zugleich wurden diese Gegenstände auch religiös genutzt.
In bestimmten Festen, die gefeiert werden, oder bestimmten Handlungen, die eben eher religiösen Charakter haben, die Verbindungen mit Ahnen herstellen, die im Zusammenhang mit bestimmten Tänzen, Liedern und so weiter zelebriert werden. Und dann haben diese Objekte ja einen ganz anderen Aspekt.
Und das haben wir ja vorhin schon von dem Leiter der Lübecker Sammlung gehört, von Lars Frühsorge nämlich, denn der spricht ja von Tausenden von Seelen und Wesenheiten, die in seinem Depot lagern. Aber wie geht man denn heute damit um, wenn man nicht nur aus der Sicht der hiesigen Museumsverwaltung auf die Dinge blickt, sondern vielleicht auch mit den Augen der indigenen Ethnien?
Ja, das ist nicht so ganz leicht. Also das Problem beginnt schon damit, dass man hier oft nicht so genau weiß, welche Gegenstände möglicherweise spirituell aufgeladen sind.
Das gibt eben auch, das weiß man, bestimmte Objekte, wenn sie mit bestimmten Substanzen bemalt werden, weißer oder roter Farbe, dass sozusagen diese Bemalung etwas einig ist, was darauf hindeutet, dass sie in dem Moment, wo sie bemalt sind, eben eher einen religiösen Charakter haben oder sie Verwendung haben. Wenn sie aber natürlich in dem Moment dann aus der Verwendung entzogen werden und ins Museum kommen, dann verharren sie so ein bisschen eher in dieser bestimmten Verwendung und werden dadurch natürlich sensibel, wie wir es nennen würden.
Wenn diese Gegenstände nun aber als sensibel bezeichnet werden, hat das denn dann auch weitere, also konkrete Konsequenzen im Umgang damit?
Ja, das finde ich sehr spannend. Also von mehreren Kuratorinnen habe ich gehört, dass sie mit Kollegen aus den Ländern des globalen Südens kooperieren. Mit dabei sind eben auch manchmal religiöse Experten, also Priester der traditionellen Religion. Und für die sind diese Gegenstände eben Subjekte, Geister, spirituelle Wesen und Ähnliches. Und dann hat es in und vor manchen Museen auch schon kleine Zeremonien gegeben, um diese Geister zu ehren oder auch mit Nahrung zu versorgen.
Wie blicken denn die Menschen aus den ehemaligen Kolonial- und Missionsgebieten auf diese sogenannten Secret Sacred, also die geheimnisumwitterten Heiligtümer? Denn durch die zum Teil zweifelhaften Aktivitäten der Missionare und Kolonisatoren gibt es ja in den europäischen Missions- und Museumssammlungen wesentlich mehr von diesen spirituellen Gegenständen als in den Herkunftsregionen.
Darüber habe ich per Zoom mit dem Historiker Koko Asamide von der Universität Lomé in Togo gesprochen. Zunächst weist er darauf hin, dass diese spirituellen Kultgegenstände der jeweiligen Ethnie von Missionaren oft als Teufelszeug bezeichnet und vernichtet wurden.
Sie wurden meistens vor im Publikum, in der Öffentlichkeit verbrannt, sodass die Menschen verstanden, diese hatten keinen Wert. Zumindest sie sind weniger wertvoller als das Christentum. Dies bedeutet, dass solange solche Gegenstände, solche Entitäten, wir nennen sie Entitäten, als teuflisch gesehen wurden, durften sie gar nicht gesammelt, irgendwo konserviert werden.
Jedoch, das haben wir ja schon gesehen, die Missionare verbrannten offensichtlich nicht alle diese spirituellen Gegenstände, sondern sandten sie stattdessen an die Missionshäuser in ihre Heimat.
Plötzlich, nach einem Jahrhundert, merkt man, dass sie sich außerhalb von den Herkunftsländern bzw. in den Museen befinden, wo sie gar nicht ihre Stellen haben als religiöse Objekte, als religiöse Entitäten.
Und mit einem süffisanten Lächeln fügt Koko Asamide hinzu.
Dann heißt es, dass der Teufel sich heute in den europäischen Museen befindet.
Einerseits, da drohen ja Missionssammlungen zu verschwinden. Andererseits hat aber auch ein Dialog, eine Kooperation begonnen zwischen Experten der ursprünglichen Religionen der Ethnien des globalen Südens und den ethnologischen Museen in Europa.
Aber der Umgang mit diesen spirituellen Objekten ist für die Museen natürlich eine Herausforderung. Zum Beispiel, wenn bestimmte Gegenstände nach Ansicht indigener Priester nicht von Frauen betrachtet werden dürfen.
Da gilt es, einen Mittelweg zu finden, den wir also schon so versuchen zu entsprechen, dass wenn wir zum Beispiel wissen, dass es Umgangsregelungen gibt, dass Dinge zum Beispiel von männlichen oder weiblichen Personen nicht gesehen werden sollen, wo wir natürlich wissen, diese Regeln sind ohnehin gebrochen, dadurch, dass sie in die Sammlung eingegangen sind. Aber jetzt muss man sich ja auch nicht hinstellen und sagen, naja, der Drops ist gelutscht, sage ich jetzt mal ganz banal, da können wir so weitermachen wie bisher. Nein, wir versuchen, dem eben schon gerecht zu werden. Wir haben hier Objekte, die aus Australien hierher gekommen sind, wo es eben auch weithin bekannt ist, dass es eben sehr strenge Handhabungsregelungen gibt. Diese Churunga, wie wir sie nennen, sind bei uns auf eine Art und Weise verwahrt, dass sie eben erstmal vor den Blicken geschützt sind. Also auch wenn ich jetzt die Schublade aufziehe, dann sind sie nochmal extra verpackt. Es gibt sozusagen einen Hinweis.
Aber wie lebendig ist denn dieser alte Glaube der Ethnie noch, also auch gesellschaftlich prägend? Also wenn man nun nach Afrika blickt, dann hat sich ja sowohl der christliche als auch der muslimische Glaube dort sehr stark durchgesetzt. Also welchen Einfluss haben da noch die traditionellen Religionen?
Also darüber habe ich auch mit Koko Asamide gesprochen, dem Historiker aus dem Togo, und er sagt, dass die traditionellen Glaubensvorstellungen unter der Oberfläche immer noch eine große Rolle spielen.
Deswegen rede ich persönlich von der hybriden Glaubensform bzw. von transkulturellen Glaubensform. So ein Christ in der Gegend hier meistens bewegt sich zwischen religiösen Räumen, zwischen dem Christentum und dem lokalen traditionellen Glaubensform. Weil die sogenannten Glaubensformen sind gar nicht von manchen kulturellen Gewohnheiten getrennt. Von mir aus ist es wichtig, dass wir uns mit unserer Kultur versöhnen. Das bedeutet nicht, dass niemand mehr Christen werden kann, sondern das heißt, Christ werden würde nicht bedeuten, dass man seine eigene Kultur verleugnet.
Und in seinem Heimatland Togo, da beobachtet der Wissenschaftler auch bei jungen Menschen diese hybride Glaubensform.
Junge, die in Schwierigkeiten sich befinden, sie lassen für sich erstmal beten, christlich, aber bis zu einer gewissen Grenze, wenn sie merken, sie haben keine Hoffnung mehr, dann wenden sie sich an die Praktizierenden der traditionellen Religion, weil sie jetzt irgendwann mal herausgefunden haben, woher sie kommen und was für Probleme sie haben und wie sie lösen können.
Koku Asamede beklagt, dass die westliche Kultur noch immer despektierlich auf traditionelle afrikanische Religionskulte blickt. Also wenn im Katholizismus eine Hostie als Leib Christi verehrt werde oder aber jüdische Menschen in Jerusalem kleine Zettel in die Ritzen der Klagemauer stecken, dann sei das für die meisten eine faszinierende, aber vielleicht auch ganz normale religiöse Praxis und werde nicht als naiv oder ähnliches abgewertet.
Woher kommt es denn, wenn ein Afrikaner sich vor einem Stein befindet, das als Fetischismus gesehen? Ich glaube, jeder hat seine Art, seine Glaubensform zu repräsentieren. Aber Fetischismus ist eine Art Abwertung einer Glaubensform in Bezug auf das Christentum. Da ist das Problem. Ich glaube, Terminologien müssen revidiert werden, sodass jeder ein bisschen Respekt vor der Tradition der anderen hat.
Wir in unserer Podcast-Folge noch einmal nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Hermannsburg im Landkreis Celle. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass das Landesmuseum in Hannover die Missionssammlung der katholischen Hiltrupper Schwestern und Brüder vom Heiligsten Herzen Jesu als Dauerleihgabe übernommen hat. Nun kooperiert das Landesmuseum mit dem evangelisch-lutherischen Missionswerk in Niedersachsen. Dabei geht es vor allem um den Bestand der Hermannsburger Mission.
Das ist ein Projekt, das die Kuratorin Mareike Späth betreut.
Wir finden dort eine ethnologische Sammlung, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Wellenbewegungen, sage ich mal, und aus verschiedenen Orten der Welt zusammengetragen wurde, sich heute in Hermannsburg in dem Haus der Mission befindet. Wenn das Landesmuseum sich natürlich jetzt auf so eine Übernahme einlässt, und das war mir als Kuratorin ein Anliegen zu sagen, ja, wir übernehmen diese Sammlung, auch jetzt gerade die Hermannsburger Sammlung, was ja, ich sage das jetzt mal, ein niedersächsisches Erbe ist und wir ja hier als niedersächsisches Landesmuseum durchaus der richtige Ort sind, um so eine Sammlung auch langfristig hier zu beherbergen als Teil der Geschichte des Landes. Aber das macht halt nur dann Sinn, wenn wir darüber mehr wissen, als es im Moment der Fall ist. Weswegen es mir ein Anliegen war, eben diese Sammlungsübernahme auch durch ein wissenschaftliches Projekt, das diese Forschung leisten kann, zu begleiten.
Und Michael, du wolltest es auch genauer wissen und hast dich auf den Weg gemacht nach Hermannsburg in die Südheide.
Ja, und dort habe ich Sebastian Sprute getroffen und bin mit ihm auf den Dachboden des alten Missionshauses gegangen. Dort bereitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landesmuseums die Hermannsburger Sammlung auf.
Und dann kommen wir mit in die Heiligen Hallen. Herein, herein.
Das ist das alte Missionshaus, das quasi erste Missionshaus der Hermannsburger Mission, was errichtet worden ist. Und hier auf dem Dachboden in den zwei Räumen befindet sich quasi das provisorische Lager für die Objekte. Wie Sie sehen, hier ist wenig Platz, hier sind auch sehr viele andere Objekte noch gelagert. Also das war am Anfang ein großes Problem, überhaupt Arbeitsflächen zu schaffen. Wir sehen sehr viele Sachen jetzt hier auf den Tischen ausgebreitet. Das ist einfach, um das überhaupt irgendwie bearbeiten zu kommen, um so einen Überblick über die Objekte zu erhalten.
Das klingt ja schon ein bisschen abenteuerlich. Also alle möglichen Gegenstände, die die Missionare vor rund 150 Jahren mit nach Hermannsburg gebracht haben, die lagern jetzt dort auf einem Dachboden.
Genau. Und das sind jetzt nicht nur Figuren, Masken oder Amulette, das sind zum Beispiel auch eine ausgestopfte, rund 4 Meter lange Schlange, ein großer Schildkrötenpanzer, Skorpione in einem Spiritusglas, also alles, was man sich vielleicht ja etwas klischeehaft so vorstellt, was so aus dem Kolonial- und Missionsgebieten nach Deutschland gekommen ist. Aber in dem zweiten Bereich des Dachbodens, da werden dann ganz besondere Gegenstände aufbewahrt. Sebastian Sprute schaut in einem Karton, der sich in einem Regalfach befindet.
Das sind wirklich spirituell hochgradig bedeutsame Objekte für die Australier, die eigentlich auch nicht gesehen werden dürfen, also nicht außer von ausgewählten Personen. Aber die sind eben zur Restitution vorgesehen. Das ist jetzt die Frage, wer genau hat sie gesammelt und unter welchen Umständen. Aber es sind eigentlich, man würde sagen, unveräußerliche Kulturgüter. Also wir haben hier einerseits umgangssprachlich als Spielhölzer genannt, aber auch als Seelenhölzer und einen Seelenstein. Das sind zwei Beschneidungsmesser und Versteinerungen mit einer Bedeutung, die ich nicht genau sagen kann. Und hier noch zwei Boomerangs.
Und weiß man denn genaueres über die jeweiligen spirituellen Hintergründe, wie und warum diese Gegenstände zeremoniell eingesetzt wurden?
Also nee, bei den meisten weiß man das nicht. Sebastian Sprute bezeichnet das auch so als die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es gibt im Archiv Aufzeichnungen, also Briefe, Tagebücher und so weiter von den Missionaren. Es gibt rudimentäre Inventarlisten und es gibt eben diese rund 3000 Gegenstände. Und das, soweit überhaupt möglich, einander zuzuordnen, das gleicht schon einer Sisyphus-Arbeit.
Was wir bislang nur mal am Rande angesprochen haben, aber auch wichtig ist, was ist denn mit dem Thema der Restitution? Also ein großes Thema in der Öffentlichkeit war ja vor rund 3 Jahren die Rückgabe der Benin-Bronzen durch Deutschland an Nigeria. Aber Fragen der Rückgabe, die stellen sich natürlich auch bei vielen gerade religiös konnotierten Gegenständen aus der Mission. Michael, gibt es da eigentlich auch viele Restitutionsanfragen?
Also nach den Gesprächen, die ich da geführt habe, würde ich sagen, eher selten. Das hat verschiedene Gründe. Auf eine Reaktion aus den ehemaligen Missionsländern wie Togo oder Tansania hat Lars Frühsorge hingewiesen, der Leiter der Lübecker Sammlung Kulturen der Welt.
Wir haben aber auch Stimmen, auch speziell aus Afrika, wo uns Menschen in einigen Gemeinschaften sagen, wir sind heute Christen. Das ist ein Teil unserer vorchristlichen Vergangenheit, mit dem wir nichts mehr zu tun haben wollen. Wir haben Beispiele, wo Menschen uns gesagt haben, wir wissen heute gar nicht mehr, wie wir diese machtvollen Objekte benutzen sollen. Und wenn ein uneingeweihter Mensch damit Rituale macht, könnte das einen sehr großen spirituellen Schaden anrichten praktisch und besser der Fluch der Ahnen trifft dann das Lübecker Museum als unsere heimische Gemeinschaft.
Und von anderen Gesprächspartnern aus dem globalen Süden hört er auch schon mal ernste und zugleich fürsorglich gemeinte Ratschläge.
Wo uns Menschen aus den Gemeinschaften sagen, es geht uns gar nicht um die Frage von Rückgaben, aber wenn ihr diese Büffelhornkappe ausstellt, dann ist es gut möglich, dass jede deutsche Frau, die in eure Ausstellung geht, unfruchtbar sein wird.
Michael, du hast ja auch mit einem Historiker aus Togo gesprochen. Wie sieht der das denn mit der möglichen Rückgabe spiritueller Kultobjekte?
Also Koko Asamede sieht das, würde ich sagen, sehr differenziert.
Ich glaube, Restitution in dem Sinne oder die Rückkehr in dem Sinne bedeutet nicht unbedingt, dass materielle Objekte, Entitäten von einem Ort in einen anderen Ort transportiert werden, sondern auch, dass die Menschen sich mit ihrer Identität versöhnen und gleichzeitig diese Rückkehr der Identität hilft oder wird den Menschen auch dabei helfen, sich selbst zu reflektieren, in ihrer Kultur zu reflektieren. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger.
Und das bedeutet ja auch, dass die christlichen Nachfolgeorganisationen der Missionsgesellschaft und auch die Kirchen sich kritisch ihrer eigenen Geschichte stellen müssen. Das Erbe der Mission, die zigtausende an Artefakten, bedeuten unter anderem auch eine Verantwortung zur Kooperation mit jenen Gesellschaften in den Herkunftsländern, die man einst bekehren und deren Religion man gar verschwinden lassen wollte. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Diesen Podcast gibt's online unter ndr.de/info oder auch in der App ARD Sounds. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.